Als es um die Familienplanung ging und den Ort, wo die eigenen Kinder mit echten Werten aufwachsen sollten, war die Antwort klar, es soll zurück in die Heimat gehen, Oberfichtach. Damit aber nicht genug. Wegen der Heimatverbundenheit und dem Antrieb, diese für die Zukunft gestalten zu können, bewarb sich Rudolf Tiplitzki Anfang 2020 als Bürgermeisterkandidat der Parteilosenwählergruppe in Oberfichtach und gewann, und zwar mit beeindruckenden 75%, überzeugte er nicht nur die Menschen in und um Oberfichtach, sondern schaffte auch eine besondere Kultur in der Wahlwerbezeit, die er jetzt auch im Stadtrat parteiübergreifend und in der Stadtverwaltung etablieren möchte. Wertschätzung und Dialog stehen dabei bei ihm im Mittelpunkt. Wir sprechen mit ihm darüber, warum sich ein Mensch von einem Top-Job in einem DAX-Konzern verabschiedet und für die kommunale Politik entschieden hat und wie er es schafft, Menschen für gemeinsame Ideen zu begeistern.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
So, heute zu Gast, wie Sie eben schon vorgestellt, ist der erste Bürgermeister meiner Heimatstadt Oberfichtach, Rudolf Tiplitzki. Rudolf, grüß dich.
Servus.
Ja, wir steigen ein bisschen ein. Ich möchte mit dir ein bisschen sprechen über dich als Typ, wie man als doch noch so junger Mensch dazu kommt, Bürgermeister zu werden, einer kleinen Kommune, wie wir eigentlich sind, kleine Stadt, wie wir eigentlich sind. Bevor wir ein bisschen einsteigen, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Also vielleicht kurzer Lebenslauf, sage ich jetzt mal, von wirklich, wo kommst du her, was ist dein jetziger Job, was war der Job bisher und genau, leg doch einfach mal so ein bisschen los.
Gut, also erstmal vielen Dank, finde ich cool, dass das heute stattfindet. Ja, 83 bin ich geboren in Oberfichtach, das ging damals noch, hier in unserer Geburtshilfestation, das war eine schöne Zeit, wenn ich mich richtig zurückerinnere, so wie man weiß, ja. Wichtig ist vielleicht, ich bin sogar auch nicht direkt in der Stadt aufgewachsen. Meine Eltern waren zunächst in der Außenrum, in Wilhelmried, das ist quasi eine Gemeinde Außenrum, wo wir da gelebt haben. Das war ganz gut, da war auch sehr viel Familie dort, sehr viel Landleben erlebt die ersten 3 Jahre. Das war wirklich hilfreich. Und dann ging es in die Stadt nach Oberfichtach. Haben hier dann auch das zu schätzen gelernt, weil doch die Wege kürzer sind. Aber es ist eine Kleinstadt, du hast schon gesagt. Ja. Wir haben 5000 Einwohner, also genau. Ist keine Großstadt. Nicht, dass man sich das jetzt falsch vorstellt. Aber es ist eine sehr liebenswerte Stadt. Ja, und da habe ich dann auch meine Kindheit verbracht. Sehr viel draußen, viel auf dem Bolzplatz, sehr viel mit Freunden, mit Schulkameraden unterwegs. Fast immer draußen, von der Schule heim und raus. Das war für uns damals ganz wichtig. Und das hat mich ein bisschen geprägt. Wo ich denke, diese Naturverbundenheit, die ich heute sehr stark spüre, die kommt auch aus dieser Zeit noch. Mhm. Mit den Eltern auch gemeinsam viel draußen gewesen, mit den Geschwistern. Das hat viel gebracht für die spätere Neigungen dann auch in diese Richtung. Ja, das war die Kindheit und die Jugend, Kindergarten, Schulzeit in Oberfichtach. Dann haben mir Schulen so gut gefallen, dass ich verschiedene Schulen besucht habe. Ich bin nicht in einer geblieben. Wollte mir das mal anschauen, was es da so alles gibt. Habe dann auch Abitur gemacht, habe dann studiert, auch heimatnah studiert in Amberg. Und zwar Patentingenieurwesen, klingt ganz außergewöhnlich, ist ein super Studium, ist eine Mischung aus eben Patentmanagement und Patentrecht, gepaart mit Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft, also eher ein breiter Studium. Mhm. War mir damals schon wichtig oder habe ich gar nicht so erkannt, aber mich hat es schon hingezogen in die Breite, mehr Breite zu machen und nicht in die Tiefe, nicht ein Spezialist zu sein. Ja, hatte dann das Glück, auch bei einem großen DAX-Konzern einzusteigen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen
darf. Doch, sagen, wir sind also völlig schmerzfrei.
Okay. Bei Siemens ist auch ein super Arbeitgeber. Freue mich auch, dass ich da lernen durfte. Mhm. Bin im Patentmanagement dort eingestiegen und war zum Schluss dann auch verantwortlich für das Produktmanagement von Steuerungstechnik im Bereich Motion Control. Habe da auch ein Team geführt, gemeinsam mit dem Team überlegt, was denn Funktionen sind und auch mit Kunden im Gespräch und mit Geschäftspartnern und so weiter. Also war eine super tolle Zeit bei Siemens und bin auch noch dankbar, dass ich da sein durfte, was ich da alles erlebe.
Wie lange warst du insgesamt?
13 Jahre.
Also auch lange, ne?
Ja. Genau. Aber war auch orientiert, also vom Patentwesen, das hat mir super Spaß gemacht am Anfang, aber wollte mich doch ein bisschen weiterentwickeln, auch wieder da dann die Suche wirklich mehr in die Breite, was kann ich noch anderes machen, nicht nur im Patentwesen zu sein, sondern eben dann Richtung Produktmanagement zum Beispiel. Ja, das war eine gute Zeit. Was da auch ganz wichtig war, das ist natürlich, Siemens ist nicht in Oberfichtach. Das heißt, wir waren da weg. Wir als meine Frau, meine damalige Freundin, heutige Frau und Familienmutter, wir waren dann in Erlangen Und ich war weltweit öfter mal unterwegs, ein, zwei Wochen immer nur, aber es hat mir gereicht, um auch zumindest mal einen ersten Eindruck auch von der Welt zu bekommen. Ja, das war mir damals wichtig, deswegen sind wir auch weg, um einfach mal rauszukommen, was zu sehen, andere Kulturen kennenlernen, andere Lebensmuster, andere Lebensentwürfe, einfach da mal anschauen, was es so gibt, weltweit. Das war uns damals wichtig und das hat uns auch gut geprägt, diese Zeit. Und als junges Paar ist es natürlich schön, wenn man auch weltweit und auch mal nicht mehr zu Hause ist, muss man sich selbst finden. Das war ganz wichtig, das war eine wichtige Erfahrung, auch dann, auch mit dem Schritt später wieder zurück in die Heimat zu kommen, die Erkenntnisse, die wir da geführt haben. Ja. Ja, und wie gesagt, dann seit 2017, glaube ich, oder 16, ich weiß es gar nicht mehr, wann es genau war, sind wir dann wieder zurück in die Heimatregion nach Oberfichtach hierher, haben wir ein Haus gebaut, auch so typisch mit Haus, Garten, Kinder, Familie, das war uns, oder ist uns wichtig. Ja, und seitdem bin ich wieder in Oberfichtach.
Aber Pendler bist du gewesen? Also
Pendler bin ich gewesen,
ja. Genau, ja. Also ich habe noch viel Auto fahren müssen und noch Erlangen so ein bisschen als Zweitwohnsitz, glaube ich, gehabt. Also einfach nur mit vor Ort gewesen. Genau, und dann kam ja letztes Jahr im Frühjahr so eine neue Entscheidung.
Eine neue Idee. Eine neue Idee. Ja, eine kreative neue Idee.
Ja.
Genau, das ist die Kandidatur ums Bürgermeisteramt in Oberfichtach.
Genau. Das heißt, war das für dich von Anfang an klar, dass du, wenn du hierher ziehst, dich zum einen vielleicht wieder mehr Richtung unseren ländlichen Bereich orientieren möchtest, also auch beruflich? Oder war das dann eher klar, es könnte sogar direkt auch in die Kommunalpolitik gehen, ist ein ganz anderes Feld nochmal. Also wie war so da die Entscheidungsfindung? Also man kann sagen, dann von 2017, sagen wir es mal, bis dann praktisch früher 2019, wo dann die Entscheidung kam, du trittst an als Kandidat um das Amt des ersten Bürgermeisters.
Also beruflich in der Heimat zu sein, musste nicht unbedingt sein, das hat sich so ergeben. Aber was war mir wichtig, ich habe schon gemerkt, wie eng ich mit der Heimat verbunden bin und dass ich ganz viel mitnehme aus der Heimat. Also die Heimat hat mich stark geprägt, mein familiäres Umfeld hat mich stark geprägt. Aber es hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, ich will mich auf jeden Fall in der Heimat wieder mehr engagieren. Heißt jetzt nicht gleich beruflich, also mobiles Arbeiten ist ja möglich. Also hätte ich mir auch vorstellen können, weiter in Erlangen einen Arbeitsplatz zu haben und hier zu leben. Das ist auch okay. Geht heute ja alles über digitale Technik. Aber die Hauptmotivation war, ich möchte mich engagieren für meine Heimat. Und die ersten Überlegungen waren auch wirklich, ich möchte mich als in Vereinen engagieren oder als Stadtrat engagieren. Und in diesen Diskussionen entstand dann erst das Thema Bürgermeisterkandidatur. Das habe ich am Anfang gar nicht auf dem Radarschirm gehabt. Aber wirklich zu sagen, für die Heimat auch der wieder was zurückzugeben.
Ja, du bist dann angetreten als Kandidat der sogenannten PWG, also parteilosen Wählergruppe. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen zuordnen, was das heißt, weil es ja, wir sind ja alle beide engagiert, sage ich jetzt mal, in der Gruppierung, wie es wir nennen, sage ich mal, oder Team. Was heißt PWG? Also was haben die für eine Kultur? Wir sagen, es ist gerade immer so die Partei. Also vielleicht kannst du mal kurz auf das Thema PWG eingehen.
Also das Wichtigste ist wirklich parteilos, wie du schon gesagt hast, du bist ja auch mit dabei. Ja, ich denke, da haben wir ganz schön was gestalten können gemeinsam, das finde ich gut. Und gerade auf kommunaler Ebene, wo es jetzt nicht um Bundestags- oder Europapolitik geht, denke ich, ist ganz wichtig, nah an den Menschen zu sein, ganz nah am Bürger zu sein und zu schauen, was braucht die Gesellschaft hier, was brauchen die Menschen hier. Und zwar die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Das ist für die PWG, denke ich, ganz wichtig. Da wollen wir auch vertreten sein, das wollen wir auch tun. Und eben dann gepaart, wir sind keine Partei, eben parteilos, hat da nicht irgendwelchen Marschrichtungen einfach nachzufolgen, ohne zu blicken, passt das für uns. Das macht die PWG aus und ich glaube auch, was hat mich super motiviert, und da bin ich ja dankbar, dass wir so ein Team gefunden haben in der PWG. Das geht nie alleine, aber da war dann so ein tolles Team, so ein toller Drive. Die Wahlwerbezeit, also auch schon Unterschied, wenn es nicht Wahlkampf, sondern Wahlwerbezeit. Und das war so toll, also so eine Dynamik entstanden, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Genial, das hat dann noch mehr angespornt. Ja. Das macht die PWG heute aus meiner Sicht auch aus. Die Erfahrung, wir haben auch ältere Kollegen mit dabei, die erfahren sind, aber auch der neue, junge Drive, einfach mit neuen Ideen da durchzustarten.
Wenn wir uns mal kurz ein bisschen nochmal dann bei dem Thema Entscheidung ist gefallen, ja, ich möchte Bürgermeister werden, bleiben. Thema Faszination, kommunale Politik. Wann war dann für dich klar, okay, Bürgermeister kann es werden? War dir von Anfang an bewusst, was das bedeutet? Auch für deine, sage ich mal, Familie, Frau ist ja doch, sage ich mal, mit sehr viel Zeit verbunden, mit sehr viel Öffentlichkeitswirkung verbunden. Also wann war es wirklich dann gereift nach dem Motto, okay, erster Bürgermeister ist was für uns, für unsere Familie, als zumindest für die nächsten 6 Jahre, so ist ja die erste Amtszeit, sage ich mal, genau. Das heißt, wie war so da die Entscheidungsfindung?
Also die erste Motivation war schon auch, wie man wieder hier lebt, und zu sagen, wo kann ich mich hier einbringen? Also was sind die Möglichkeiten? Dann kommt man natürlich auch schon in Richtung Bürgermeister, hat ja auch noch andere Vorteile, wenn der Arbeitsweg kurz ist. Das gebe ich ehrlich zu, das sind schon auch Vorteile, die da sind. Kommunalpolitik habe ich mich schon mit auseinandergesetzt, habe ich auch mitbekommen über meinen Onkel, der war jahrelang auch Stadtrat in Oberfichtach. war da sehr gut engagiert. Ansonsten war ich da wenig tief drin. Das ist vielleicht auch jetzt ein Vorteil, da einfach mal als Neuling reinzukommen. Und da haben wir natürlich viele Gespräche geführt mit dem Vorgängerbürgermeister, mit dem Vorvorgängerbürgermeister, mit anderen Bürgermeistern. Weil wie du sagst, es ist keine Entscheidung eines Einzelnen, da muss die Familie dahinter stehen. Ja. Und wenn meine Frau nicht gesagt hat, das macht sie mit, das findet sie gut, die ist auch sehr heimatverbunden, hätte es auch nicht funktioniert. Vom zeitlichen Aspekt, also logisch, man kann es jetzt, ich schreibe keine Stunden, aber ich habe keine Stundenverpflichtung in dem Sinne. Ja. Kann man es nicht mit einem 40-Stunden-Job vergleichen, aber das, ich glaube, kein Bürgermeister macht es, weil er sagt, ich schaue auf die Stunden oder ich schaue aufs Geld. Da ist einfach eine gewisse intrinsische Motivation, das zu tun, weil man es machen will. Und dann macht man es halt einfach.
Ja, ja.
Aber die Zeit, klar, das muss mit der Familie abgestimmt sein.
Ja. Dann bist du, sag mal, also eingestiegen, sag ich mal, auch der PWG als Hoffnungsträger, logischerweise. Also PWG war ja doch, oder ist ja lange, lange geprägt, auch die Stadt, mit verschiedenen Bürgermeistervorgängern, sag ich jetzt mal. Ja. Du hast dann ein relativ gutes Team zusammengebracht, wo praktisch bis zur Wahlwerbezeit schon sehr, sehr viel gemacht hat, wo eine Mischung aus vielen neuen, jungen, aber auch so, sag mal, erfahrenen, wir dürfen nicht immer die Alten sagen, obwohl wir das gar nicht so abwerten meinen immer, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen, glaube ich, dieses Gleichgewicht. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was bis, sag ich mal, zum Endspurt der Wahlwerbezeit passiert ist, weil du ja von Anfang an komplett neue Formate hast installiert, du bist anders an die Dinge rangegangen. Ich kann mich erinnern, unser erstes Meeting, wo sich alle praktisch ihr Bier bestellt haben und bereit waren eben so zur Abendversammlung, zur ersten Brotzeit, und du gesagt hast, also auf geht's, wir müssen etwas arbeiten und so, und da waren die ersten Blicke sehr verdutzend, glaube ich. Also vielleicht erzählst du mal ganz kurz diese, wie du rangegangen bist, um dieses Team zu formen. Man kann jetzt sagen, so im Großen und Ganzen geht es ja um drei Listen, sage ich jetzt mal, drei Listen, BWG Oberfichtach, dann die Ortsteile und dann auch nochmal junge Wähler, die man zum einen einmal vollbringen muss, die Listen, aber natürlich auch wirklich mit engagierten Menschen erst einmal füllen muss. Also was war so die Formate, wie bist du rangegangen an das ganze Thema?
Also natürlich ist erstmal wichtig, man braucht die Grundidee vom Beginn, man braucht Mitstreiter, die dabei sind, und dann die Formate, da habe ich jetzt einfach meine Erfahrung genutzt aus meiner Unternehmerszeit, auch schon viele Projekte gemacht und einfach auch die Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, einfach darüber zu führen. Also deswegen war es wahrscheinlich so ein Schock für manche am Anfang. Das war jetzt keine normale Wahlwerbezeit oder wie man da rangeht, sondern wir haben es als Workshop-Charakter gemacht. Ich habe gesagt, jeder hier ist wichtig, wir brauchen die Ideen, wir machen erstmal Brainstorming-Ideen, wir gehen an die ganze Sache ran und versuchen erstmal unsere Identität zu finden. Für was wollen wir stehen? Also die großen Sachen. Mhm. Nicht kleines Detail, sondern für was wollen wir stehen? Und über diesen Workshop zeigt sich dann immer, wenn man einen Rahmen bildet. Am Anfang muss das Eis immer gebrochen werden, dass alle rauskommen, aber wenn dann der Workshop mal läuft und wenn da plötzlich jeder kennt, Mensch, das ist ja echt ein cooles Format, da kann ich mich einbringen, ich kann da wirklich mitgestalten, dann sind auch alle dabei und danach finden sie mal alle gut. Mhm. Und das war mir einfach wichtig, da einen neuen Charakter reinzubringen und neue Sichtweisen, eben aus der Erfahrung, die ich mitbringen kann.
Ja. Ja, das waren auf alle Fälle spannende Formate, wo wir auch dann von Anfang an, glaube ich, sehr viel Zuspruch gefunden haben. Das heißt, die Menschen waren sofort Aufbruchstimmung und da tut sich wirklich was und ganz anders. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Weg.
Also vielleicht dann noch ergänzend, was für mich das schönste Lob auch mit, als wir dann schon drei Workshops hatten, wir hatten ja vier so Workshops gemacht, und da war wirklich mal nach dem, da haben wir mal so Feedback-Runde gemacht und hat tatsächlich eine ganz junge Kandidatin, die auch mit bei uns dabei war, gesagt, naja, sie ist halt jetzt mit hergegangen, weil es halt da die Verbundenheit hat, aber wenn sie gewusst hätte, dass es so cool wird, dann wäre die da gleich mit voller Hurra her. Und die war dann so begeistert, die war dann immer mit dabei und war einfach mit an der Stange, weil sie das Konzept gut gefunden hat. Ja. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dem Thema Kommunalpolitik und Kommunalentwicklung ein bisschen mehr Gesicht und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr neue, also einfach zu sagen, wir sind bereit zu sprechen. Mhm. Nicht immer zu sagen, das geht nicht und ich weiß, warum es nicht geht, sondern wirklich zu sagen, gesprächsbereit zu sein und auch das Annehmen, was von Bürgerinnen und Bürgern kommt, von den Kandidaten kommt. Das ist ganz wichtig, zuhören und wirklich auch versuchen, das mitzunehmen und zu gestalten. Ja.
Dann war innerhalb dieser Gruppierung, sage ich mal, schon eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Glaube ich, hat man dann auch schon nach außen gemerkt, dass da was Neues heranwächst und sich wirklich was entwickeln lässt. Springen wir mal ein bisschen vor, das heißt, wir sprechen oder wollen ja sehr viel über das Thema Kultur sprechen. Jetzt war die Stimmung schon sehr gut, aber ich glaube, wir auch live dabei, aber die Stimmung war noch viel, viel, viel besser in der Wahlwerbezeit, die begonnen hat Mitte Januar ungefähr, kann man glaube ich sagen. Ja. Das heißt, da ging es ja darum, das Thema, viele Termine. Du warst gerade bei rund 2000 Haushalten persönlich vor Ort, also wirklich tagtäglich Marathon gelaufen. Wir hatten unsere regelmäßigen Sitzungen, das Team muss trotzdem zusammenhalten und so weiter. Mhm. Wir hatten 16, 18 Termine. Wie hast du das für dich geschafft, weil du bist trotzdem die Leitfigur gewesen des Ganzen, diese gute Kultur, die gute Stimmung nochmal praktisch zu erhöhen? Also was glaubst du, war so der Schlüssel dahinter?
Also der Schlüssel war einfach der Erfolg. Ich glaube, das ist, also erstmal war es super vorbereitet, die Struktur. Wir hatten natürlich die Zeit, wir haben ein Dreivierteljahr uns vorbereitet auf diese Wahlwerbezeit ab Januar. Sehr gut durchdacht, sehr gut überlegt. Wir hatten ein Konzept, ein schlüssiges Konzept, das war durchgestochen. Und wir mussten nicht erst im Januar uns ein Konzept überlegen, sondern das ist gestanden. Wir mussten nur noch überlegen, wie fahren wir es ab, wie bringen wir es den Menschen nahe. Und dann ist natürlich große Aufregung von dem ersten Wahlveranstaltung. Und da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht nach dem allerersten. Da waren nicht so viele Bürger, die uns da angehört haben. Dann hieß es, naja, jetzt noch ein bisschen zu früh vor der Wahl, ist erst Januar, im März ist Wahl, das interessiert jetzt keinen. Das war ein bisschen ein Knick, aber dann plötzlich ging es ja von Veranstaltung zu Veranstaltung, kommen immer mehr Leute. Am Schluss wirklich so, dass wir Stühle reintragen mussten, weil einfach der Platz nicht mehr gereicht hat. Und das war dann die größte Genugtuung, zu sehen, dass das angenommen wird, dass das rumspricht, dass die Leute sagen, Mensch, das ist mal was anderes, schaut es euch an. Und was unglaublich viel gebracht hat, der persönliche Kontakt wirklich bei den über 2000 Hausbesuchen. Wenn man da dann auch Feedback kriegt und sagt, ja, habe ich schon gehört, das läuft ja ganz gut und wir wünschen alles Gute. Also ich mag gar nicht das Geschleime, dass manche sagen, ja, du willst es eh. Das wollte ich nie hören. Mhm. Aber einfach nur zu hören, das, was du magst, das klingt gut. Mhm. Das war so viel Motivation und das, glaube ich, hat das ganze Team auch gespürt, auch bei den Versammlungen. Und das hat, glaube ich, dann nochmal den Boost gebracht, hinten raus. Ja.
Du hast ja auch von Anfang an wirklich darauf Wert gelegt, dass die Menschen auch während den Veranstaltungen sprechen sollen, sprechen dürfen, sich vorstellen sollen. Also es war also nicht eine reine, sage ich mal, Einsatz von Rudolf als Rampensau, sondern es war wirklich dieses alle mitnehmen, jeder kann was sagen, jeder kann sprechen, also sehr, 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 sehr interaktiv. Du hattest ja bis heute, damals aber sehr verstärkt, diese Botschaft, diesen Slogan, deine Grundhaltung, das gemeinsam im Dialog, sehr, sehr stark im Fokus. Was heißt das für dich? Also was war das nun mal so die Kernaufgabe deiner Zeit in der Wahlwerbung?
Also erste Aufgabe erstmal wirklich, die Kandidaten kannst du nur begeistern, auf die Liste mit draufziehen, wenn du sagst, okay, dein Thema ist uns auch wichtig, das nehmen wir mit. Und da bin ich wirklich der Meinung, reden ist einfach Gold. Das ist zwar platt und das ist schon lang bekannt, aber das ist einfach so. Mit den Leuten sprechen, auch versuchen, die zu verstehen. Nicht bloß sagen, ich mache das Gespräch, weil ich es mache, sondern wirklich das versuchen zu
ernst nehmen.
Ernst nehmen. Ja. Wertschätzen und ernst nehmen. Das ist das A und O. Das ist auch gemeinsam im Dialog. Also natürlich habe ich auch eine Meinung zu dem Thema, aber ich muss es erstmal hören und wirklich versuchen, in die andere Perspektive reinzuversetzen. Versuchen zu verstehen, warum sagt er das und warum denkt er so. Das war bei den Kandidaten wichtig und ich glaube, das kam dann auch gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern, die da mit dabei waren. Und das ist dann auch zu dem geworden, wo wir am Schluss eben standen. Und das gemeinsam Dialog, das will ich heute auch als Bürgermeister leben. Also auch da, auch wenn ein Bürger jetzt wiederkommt und was sagt, was er vielleicht schon 5-mal angefragt hat. Also ich will es einfach verstehen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, das mache ich jetzt, weil ich Bürgermeister bin. Wenn es die Sachlage nicht zulässt, geht es halt nicht. Aber zumindest das Gefühl zu geben und auch das wertzuschätzen, dass jemand kommt, dass er sich die Zeit nimmt, mit mir sprechen will, das ist ja schon mal ein großer Schritt und das muss man dann ernst nehmen.
Ja. Wir haben ja dann bei der PWG, was dir auch ganz, ganz wichtig war, eben immer mit unseren Werten auch gearbeitet. Das heißt, wir hatten ja drei Kernwerte der PWG, die wir mit aufgenommen hatten und ein bisschen verstärkt haben, Thema unabhängig, kompetent und so weiter. Waren dir die Werte in dem Zeitraum wichtig? War das für dich ein bisschen auch Kulturtreiber oder ist das eher schwer gefallen? Oder wie gingst du praktisch mit den Werten der PWG um, die du ja im ersten Workshop definiert hattest komplett?
Ja, also Werte sind für mich ganz wichtig. Ich muss auch gestehen, so als Schüler habe ich mir mal für mich persönlich so eine Wertekarte entwickelt. Also gar nicht so Werte, aber einfach zu sagen, wie will ich mein Leben gestalten? Weil ich glaube, deswegen sind ja Werte wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzt. Da muss ich nicht immer bei jeder Entscheidung wirklich jetzt wieder alles aufgraben, sondern ich sehe schon, was ist so meine Grundeinstellung, was ist mein Grundwert? Und dann, wenn ich in der Richtung bleibe, dann gibt es ja die Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden kann, aber das ist dann ein begrenzter Raum, wo es mir dann leichter fällt.
Ja.
Und deswegen sind Werte ganz wichtig. Und das kommt natürlich auch über dich mit rein, bei der PWG, dass wir das gesprochen haben. Das war einfach eine Guidance, eine Rahmenbedingung, wie wollen wir denn unterwegs sein. Wichtig ist aber dann auch, dass man nicht sagt, schwarz-weiß, also wir haben jetzt nur diesen Korridor beim Entscheiden, sondern man muss ja bereit sein, den Wert mal zu überdenken, ist der noch aktuell, passt der noch für mich.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich Werte unglaublich wichtig zur Orientierung.
Ja, wenn man jetzt mal in diese Wahlzeit noch ein bisschen mit einsteigt, jetzt stellen sich vielleicht viele vor, ja, da wird gelästert mit anderen Parteien, da wird mal geschimpft oder. War ja auch meine erste Wahlzeit. Wir haben es auch nicht, glaube ich, als Wahlkampagne, Wahlkampf überhaupt nicht empfunden, weil wir eigentlich nur diesen PWG-Weg ja gegangen sind. Wie ist es aber für dich, sage ich mal, wie waren die Abende für dich? Also was war dir wichtig an diesen Abenden? Natürlich zum einen, dass du deine Botschaft unterbringst, aber wir waren teilweise ja wirklich 3-4 Stunden wirklich damit vor Ort, teilweise ja in kleinsten Gastgeberhäusern, Gastronomien, ja, und so weiter. Also was war für dich an diesen Abenden immer persönlich wichtig für dich?
Also wichtig war für mich natürlich, dass ich meine Botschaften rüberbringen kann, das stimmt. Aber noch viel wichtiger war mir, dass auch, wie du gerade schon gesagt hast, auch die Kandidaten zum Gespräch kommen. Also es bin ja nicht ich alleine, das, du hast gerade schon gesagt, es waren 3 Listen, also 60 Menschen und ich war einer von den 60. Ja. Dass auch wirklich die Menschen sehen, Mensch, da gibt es viel mehr Kompetenz dahinter. Es ist nicht nur einer, der da vielleicht die Rampensau ist und das bin ich auch gerne, das gebe ich jetzt dazu. Ja. Aber da steht viel mehr dahinter, wirklich auch Menschen einbinden. Mhm. Und was mir ganz wichtig war, keine Frontalbeschallung. Wir haben am Anfang das Format ja so gewählt, bevor es losging, wir haben uns kurz vorgestellt und haben gesagt, okay, welche Themen gibt es heute im Raum? Was wollt ihr heute? Was ist dir wichtig, dass dieser Termin für dich zum Erfolg wird? Mhm. Und dann haben wir Brainstorming gemacht von den Bürgern, haben es aufgeschrieben und versucht, die Sachen zu besprechen. Wir haben es nicht schlussendlich besprechen können, auch nicht alles lösen können, aber zumindest haben wir es mal aufgenommen und das ernst genommen, was im Raum war. Und ich glaube, das war ein Schlüssel, wo die Menschen gemerkt haben, das ist wirklich gut. Man beschäftigt sich mit meiner Aussage, man hört zu.
Mhm. Aber was ich auch wirklich lernen konnte, ist, dass viel vermeintlich kleine Problemchen, kleine Anregungen für einen Menschen, den es halt zu 100% betrifft, ein Riesenproblem ist. Ja. Und ich glaube, diesen Spagat zu gehen, war immer ganz, ganz wichtig. Also da geht es um einen Ausbau einer Straße, da geht es um gehört werden, da geht es um Wertschätzung. Wir hatten da teilweise Sportler, die sich ab und zu nicht gehört fühlten, weil sie irgendwie bei gewissen Olympiaden mitmachen oder. Ja. Wo ich sage am Anfang, boah, das sind so viele kleine Problemchen, aber für jeden Einzelnen ist es halt einfach das Problem.
Das Problem,
ja. Ja. Das, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Steigen wir mal ein bisschen ein in den Endspurt der Wahlwerbezeit. Sagen wir so 2 Wochen vor dem Wahlabend. Nach 2000 Haushalten, 16, 17, 18 Veranstaltungen plus schon Fixtermine mit dem Wahlteam plus weitere Verpflichtungen. Währenddessen auch noch im Job aktiv. Also es war alles wirklich alles in einem. Wie ging es dir 2 Wochen davor? Also warst du überhaupt Herr deiner Lage, Herr deiner Sinne oder war es einfach ein Film, wo einfach abgelaufen ist?
Da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Also gefühlt habe ich es im Griff gehabt. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie ausgepaukt gefühlt. Das war anstrengend, klar, aber das war davor klar, dass es anstrengend war. Und ich habe schon mal versucht, also Inseln, für mich Inseln des Durchatmens und Inseln, der mir wieder Kraft gibt, zu suchen. Da ist meine Familie ganz wichtig. Ja. Aber ich habe mal einen Kurzurlaub mal gemacht, 2 Tage einfach weg.
Ja.
So Sachen habe ich schon eingebaut, wohl wissend, dass es anstrengend wird, aber es war jetzt für mich nicht, dass ich sage, boah, ich bin jetzt so platt, ich kann nicht mehr. Mhm. Also, weil danach ging es ja eigentlich erst richtig los, auch nochmal, dann zu sagen, okay, jetzt ist die Wahl rum. Die 2 Wochen davor, die waren aufregend natürlich, aber danach braucht man auch noch Energie, um da weiterzumachen.
Ja,
Und wenn man es auch so sieht, dass es jetzt, ich sehe es nicht als Arbeit, ich sehe es einfach als geniale Idee, die für mich wichtig ist. Mhm. Und dann nehme ich es auch nicht wahr, dass es eine Belastung ist, die mich jetzt runterzieht. Also natürlich ist die Belastung, die Kraft raubt, logisch, aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich durch und kann nicht mehr. Und das habe ich immer versucht, auch die 2 Wochen vor der Wahl noch aufrechtzuerhalten.
Jetzt haben wir in dieser Wahlwerbezeit ja wirklich, ich will gar nicht mal sagen, neue Formate erfunden, weil das, glaube ich, keine Neuheit mehr war. Aber ich glaube, zumindest für unsere Region war es ziemlich neu mit Videos, Facebook, Live, Frage-Antwort-Thematiken. Warum wurde damals der Weg gewählt mit Facebook und Co.? Was war so die Idee dahinter?
Also ganz wichtig ist ja auch der Politikverdruss gerade der jungen Menschen, den ich sehr stark festgestellt habe. Und junge Menschen, gibt es viele, die auch keine Tageszeitung mehr lesen. Hier bei uns ist heute noch viel in Tageszeitung einfach präsent. Und wer keine Tageszeitung hat, kriegt es gar nicht mit und reimt sich dann was zusammen. Und deswegen war es für mich auch ganz wichtig, wirklich die jungen Menschen abzuholen, auf die einzugehen. Und das war eine geniale Idee mit unserem Online-Dialog, den wir geführt hatten. Das war quasi noch vor Corona, da wusste ich gar nicht, dass Corona kommt. Jetzt machen sie auch viele wegen Corona, aber da waren wir ein bisschen Vorreiter und das habe ich echt gut gefunden. Das kam ja so gut an, da waren ja mehr Menschen im Online-Dialog, als es bei mancher Wahlversammlung waren.
Ja, das stimmt.
Und das ist ein Schlüssel und gerade, ich bin der Meinung, wir müssen alle Zielgruppen ansprechen und Social Media, Facebook, Instagram, da sind halt einfach viele und da entstehen auch Meinungen. Und da müssen wir als Politiker aktiv sein, muss auch in der Stadt aktiv sein, um einfach da zu sagen, ich bin da, ich höre dir zu, aber ich stelle es auch mal klar, wie es denn eigentlich ist, weil da auch gerade in sozialen Netzwerken ganz viel, ich habe mal gehört und denke, dass es ist und dann entstehen Diskussionen und Fehlinformationen, die der Realität nicht entsprechen. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man da präsent ist.
Ja, wir kommen gleich zu diesem eigentlichen Wahlabend dann. Davor noch ganz kurz, es war ja so natürlich, wie schon angesprochen, warst du dieser Hoffnungsträger der PBG. Und wie schon vorhin kurz hast anläuten lassen, viele haben gesagt, Mensch, Rudi, also kein Problem, das wirst du auf alle Fälle. Mhm. Dann war die Stimmung von Beginn an bei uns sehr, sehr gut. Die Stimmung auch in der Wahlwerbezeit sehr, sehr gut. Mhm. Wie hast du es dann geschafft, dass du den Kopf, sag ich mal, bewusst, ich würde gar nicht sagen, vielleicht bodenständig gehalten hast, aber dich dann nicht so hast einlullen lassen auf dieses, du wirst es ja sowieso. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ungefährlich, diese
Haltung. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte es ja nicht mehr hören. Ich bin weggegangen und gesagt, nein, bitte sag es das nicht.
Ja.
Wir machen das bis zum letzten Tag. Natürlich habe ich mir ausgerechnet, dass ich es werde, sonst hätte ich es nicht getan.
Ja, ja.
Und die Chancen waren auch gut, aber die waren jetzt nicht bloß wegen mir gut. Mein Vater, meine Familie und auch mein Onkel, die haben halt einfach schon jahrelang den Namen meiner Nachnamen einfach da positiv auch belegt über so manche Jobs, die sie hatten. Das hat mir unglaublich Rückenwind gegeben. Ja, das will ich einmal sagen an der Stelle. Das war nicht mein alleiniger Verdienst. Und ich wollte es eigentlich nicht hören, du gewinnst das eh. Ich hatte Chancen, aber ich war auch frei. Also wenn es jetzt nichts geworden wäre, dann wäre es eine super Erfahrung gewesen. Wir haben ein super Team gehabt. Wir hätten im Stadtrat trotzdem arbeiten können.
Ja.
Und ich habe ja keine Existenzangst. Also ich habe einen super Arbeitgeber, hatte damals einen super Arbeitgeber, habe dann einen guten Job. Es hat ja nichts passieren können.
Ja, ja.
Und von dem her war einfach, da war ich bodenständig und frei, wie gesagt, mein Leben hängt nicht dran.
Ja, ja.
Das hat mich schon befreit.
Ja, ja, und deswegen können wir gleich wirklich voll einsteigen und dann kamen, sage ich mal, die über 75%.
Ja, das war Wahnsinn.
Also wir hatten einen Wahlabend. Ich glaube, wir hatten ja wirklich also gutes Gefühl, aber man muss ja ganz klar sagen, wir hatten einen Gegenkandidaten. Es war die CSU ja mit unterwegs, sage ich mal, die auch einen guten Job gemacht haben in der Wahlzeit. Was auch zumindest war
die meine Meinung, Platzhirsch sind in Bayern ja
Platzhirsch in der Wahlzeit auch sehr fair geworden.
Ja.
Also das heißt, wir konnten einen sehr guten aus jeder Sicht wahrscheinlich Wahlkampf, aus unserer Sicht Wahlzeit verbringen. Und wir hatten dann diesen, sagen wir mal, schönen Abend, wo die ersten Hochrechnungen kamen und du bist eigentlich dann nicht mehr von diesen 75% runtergefallen.
Ja.
Jetzt muss ich sagen, als Neuling, als Nicht-Politiker davor, also einer aus der Wirtschaft, freien Wirtschaft, junger Bursche mit 75% jetzt wirklich anzutreten oder einzusteigen, ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Mhm.
Druck oder Rückenwind?
Puh, schwierige Frage. Ich würde sagen beides. Also ich habe mich unglaublich darüber gefreut, hätte nicht gedacht, dass es so deutlich ausgeht. Es ist auch Rückenwind erstmal, weil Rückenwind heißt, also viele haben das ja gut gefunden, wie wir es gemacht haben. Mhm. Das heißt auch, kann man sich auch bestätigt fühlen. Das heißt, ich muss jetzt nicht groß schauen, was muss ich ändern, sondern der eingeschlagene Weg ist der richtige und den kann ich auch weiterverfolgen. Natürlich ist ein gewisser Druck auch da. Gibt ja jetzt schon Stimmen, was ich auch nicht mag. Also ich mag jetzt nicht über die Wahlen 2026 diskutieren. Mhm. Das ist mir gerade echt total egal. Mhm. Ich sage, wir machen jetzt eine gute Arbeit die nächsten 6 Jahre.
Ja.
Und das werden Bürgerinnen und Bürger sehen und dann werden sie uns wieder wählen. Ja. Aber das ist schon Druck, wo die dann sagen, naja, ob du dann 2026 auch 75% holen kannst. Mhm. Das ist mir wurscht und am Schluss rechnen sogar 51%.
Mhm. Ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Deswegen ist es auch ein gewisser Druck und Erwartungshaltung ist hoch. Das muss ich immer wieder schauen, dass ich mich da nicht reinbringen lasse. Ja. Aber ich versuche es wirklich sehr stark als Rückenwind zu sehen. Weil ich sage, okay, so wie wir unterwegs sind, das passt und so ziehen wir es jetzt auch durch.
Ja. Was das wollte ich vorhin sagen, was bei dir ganz faszinierend ist, ich verstehe mich auch wirklich so gut, bei dir war auch in der Wahlwerbezeit oder auch, sag mal, jetzt auch in dem Amt, wo du uns als Bürgermeister ja praktisch führst in der Stadt, du bist überhaupt kein Taktiker. Du bist also keiner, wo taktisch irgendjemand, sag mal, ausspielen möchte. Du bist keiner, wo taktische Überlegungen macht, sondern du hast deinen Weg festgelegt. Bist davon, glaube ich, relativ überzeugt von deinem Weg und siehst ihn einfach durch. Und wenn die Menschen das gut finden, ist es gut. Wenn nicht, hörst du auch mal zu, ne? Auch klar. Aber du bist auch keiner, wo das komplett taktisch durchdenkt, weil man könnte ja sagen, puh, jetzt hat 50%, wie du auch sagst, in 6 Jahren, wie können wir das wieder stemmen?
Ja.
Also ich weiß, wir kennen uns ja schon länger, ich weiß, dass es dir wirklich egal ist.
Ja, also ich habe, es ist risikofrei. Also kann ich vielleicht auch dazu sagen, wenn es nichts werden sollte, ich habe ein rundes Arbeitsverhältnis, auch bei dem guten DAX-Konzern.
Ja.
Also mein Leben hängt dran, ich habe auch da wieder eine gute Anstellung und ich kann auch mich da wieder zurechtfinden und das passt auch.
Ja, ja. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, also wirklich sein Leben jetzt nicht abzugeben in ein Amt, was bestimmt herausfordernd ist. Man kann es auch nicht jedem recht machen. Ich glaube, das wird auch noch mehr und mehr erfahren nach und nach. Ich glaube, ist ganz, ganz schwierig. Jetzt warst du dann an dem Sonntag Bürgermeister. Wann war das in deinem Kopf auch wirklich da, dass es so ist?
Puh, also das ist schwierig. Also am Sonntag glaube ich noch nicht. Also wir haben uns super gefreut. Wir haben auch dann lange gefeiert und länger gefeiert als gedacht. Also es hat schon ein bisschen gedauert, denke ich, auch die Konsequenzen zu verstehen. Und dann kommen wir hinzu, dann kommen ja auch diese Ausnahmesituation mit dem ganzen Corona hinzu, was natürlich komplett alle Gedanken gleich wie in eine andere Welt gelenkt hat und in eine andere Richtungsseite gelenkt hat. Aber ich glaube, so die Woche drauf, dann ist er schon bewusst geworden, auch mit der Familie dann ein bisschen gefeiert im kleinen Kreis und sich das mal überlegt.
Ja.
Und dann auch nochmal rückgeblickt hat. Also was, wie du gerade sagst, was die letzte halbe Jahr passiert ist, von der ersten Entscheidung, ich mache das, über die schon Fixtermine, über die Vorbereitung, über die Wahlversammlung, über den Online-Dialog, über die Hausbesuche, das ist dann erst so bewusst geworden. Da wird man dann schon ein bisschen wehmütig, also muss ich ehrlich sagen, ja. Waren auch Freudentränen dabei, wo ja. Man einfach sagt, ist ja unglaublich, also ja. Hat es dann funktioniert. Ja,
ja, es ist glaube ich kein langer Weg aufgrund der Zeit, aber ein ja. Sehr intensiver Weg, glaube ich, ja. Sehr intensiv. Und du bist ja auch nicht, sag ich mal, gut, bei dir vielleicht anders, aber bist auch nicht everybody's darling, ne? Das ja. Heißt, du hast ja auch Gegenstimmen, du hast auch eine Partei gegen dich oder.
Ja.
Also ist ja auch nicht ganz ohne, so ja. Am Ende des Tages, sag ich jetzt mal. Ne? Jetzt Bürgermeister, wann kam Corona? Das heißt, wie war das für dich? Das war für dich, sag ich mal, fast schon eine Art Onboarding. Das heißt, begonnen hat es erst dann zum 1.5., glaube ich, ganz offiziell.
Genau, 1.5. war Amtsantritt.
Genau, ja. Dann war aber das Thema ja Onboarding. Du musst es von deinem alten Arbeitgeber nicht sauber verabschieden. Also wie war dann einfach die Zeit dann für dich?
Ja, erstmal das Offboarding lief natürlich mehr als schlecht, weil wir waren seit Januar oder ich weiß jetzt seit März waren wir im Homeoffice alle. Und ich konnte es auch schon immer sehen, also jeden Tag in die Telefonspinne reinsprechen und in der Videokonferenz, das ist irgendwann vorbei. Mhm. Deswegen habe ich mich richtig darauf gefreut, wieder mit Menschen im Abstand dann auch entsprechend zu arbeiten. Also Offboarding war nicht so toll, ja, das werden wir irgendwann nachholen, wenn es dann geht. Das Onboarding lief auch nicht so gut, weil natürlich als kompletter Neuling hatte ich einen Kurs gebucht, also Bürgermeister in 3 Tagen.
Ja.
Der war für Ende April gedacht,
ja.
Fiel natürlich aus. Ja. So, jetzt war ich da am 1. Mai als Bürgermeister und von Bürgermeistertum relativ wenig Ahnung.
Ja, ja.
Das war ein Riesen-Challenge, ist auch heute noch eine Riesen-Challenge, aber da habe ich natürlich das Glück, also es gibt eine Stadtverwaltung, die auch gut arbeitet, die das weiß, wie der Hase läuft und die richten mich schon auch, dass es passt, also arbeiten wir gut zusammen, von dem her geht es einigermaßen.
Ja.
Aber den Kurs zum Beispiel, der kommt jetzt noch im August, den werde ich dann auch machen, das ist schon wichtig, einfach da ein bisschen reinzukommen, das Onboarding. Und sonst war halt Onboarding erstmal die Menschen kennenlernen. Das ist für mich wichtig, bevor ich sage, wie arbeitet ihr oder was macht ihr, sondern erstmal die Menschen persönlich kennenlernen. Habe da mit jedem mittlerweile ein Mitarbeitergespräch geführt, also mit allen in der Stadtverwaltung auch, um einfach zu verstehen, was ist euch wichtig, was euch weniger wichtig, also wirklich die Menschen kennenzulernen. Wir haben da nicht über den Arbeitsinhalt gesprochen, sondern wirklich, wo stehst du, wo willst du hin, was ist gut, was ist weniger gut, was willst du verbessern, einfach mal da die Menschen kennenlernen. Das war für mich das Onboarding, die ersten 2-3 Monate.
Mhm. Dann fällt bei dir auch immer wieder die Begrifflichkeit, diese Vision, eine Stadtverwaltung, wo natürlich in der Außendarstellung immer sehr rational dargestellt wird, immer sehr faktenlastig. Bei dir kommt immer dann eben dieser Wortlaut moderner Dienstleister. Mhm. Also wie stellst du dir praktisch, sage ich mal, auch längerer Weg, völlig klar, aber wie stellst du dir praktisch eine Stadtverwaltung der Zukunft vor?
Der Zukunft. Also erstmal ist wichtig, das war ein bisschen ein Schock am Anfang, ich komme aus einer hoch digitalisierten Welt in eine Papierwelt. Mhm. Das ist auch für mich modern.
Mhm.
Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist, wie wichtig digitale Prozesse sind, dass man auch verteilt arbeiten kann. Das ist modern. Und modern ist, das sehe ich dann fast ein bisschen als Gastronom-Show. Also der Bürger muss, oder der Kunde, ist ja unser Bürger in dem Fall, muss wirklich im Zentrum stehen. Und es gibt halt, wie bei Bürgern auch, überall gibt es halt 80%, die sind wohlwollend und 20%, die wollen einfach nur dagegen sein. Das gibt es auch, mit dem muss man auch umgehen. Aber wirklich zu sagen, die Bürgerfreundlichkeit muss nach oben gehen, die ist schon hoch, aber die können wir noch ein bisschen mehr nach oben gehen und den Bürger in den Mittelpunkt stellen. Und auch Behörden sind einfach ein bisschen, da gibt es längere Wege, sagen wir es mal so, als in Unternehmen. Aber trotzdem, man kann auch als Unternehmen ein bisschen was lernen, wie man an Sachen rangeht. Also mehr Richtung Projekte denken, Projektorganisationen reinbringen in eine Stadtverwaltung. Das ist auch aus meiner Sicht mehr der Gedanke in Richtung moderner Arbeitgeber.
Wie viele Leute hast du jetzt unter dir zum Führen?
60 bis 70.
Also schon eine ordentliche Mannschaft. Das ist ja nicht ein kleiner Mittelständler,
sage ich jetzt mal,
vor der Thematik.
Ja.
Wenn wir ganz kurz mal reinschauen in den Stadtrat, was ja auch Beginn für dich ganz, ganz wichtig war das Thema parteiübergreifende Zusammenarbeit, Dialog, geht nur gemeinsam. Jetzt hast du die ersten Sitzungen, sag mal so, hinter dir, auch sehr viele Ausschusssitzungen, sehr viele Treffen, Vorabtreffen, wie auch immer. Was ist so aktuelle Stimmung dann bei dir im Stadtrat? Wie versuchst du oder wie schaffst du das, auch dann die Stimmung, die du vielleicht davor rein PWG-lastig rausgebracht hast, auch in diese Gruppe reinzubringen?
Also die Stimmung aktuell ist gut aus meiner Sicht. Ja. Muss man vielleicht andere auch noch fragen, ob das auch so teilen, aber ich kriege ja viel Feedback, dass es scheinbar passt. Wie man schafft, ich glaube, da ist Vertrauen, ist das A und O. Jeder Mensch, wir haben immer so, ich mache immer gerne das Bild mit dem Beziehungskonto, da muss man was einzahlen, dann kann man wieder mal durch irgendwelche Aktionen wird mal wieder was abgebucht, aber es muss immer über einen gewissen Level sein, die Einzahlung und der Level, dann passt auch das Zwischenmenschliche. Und da ist mir einfach wichtig, Vertrauen zu bilden, nicht auflaufen zu lassen, sondern vertrauensvoll damit umzugehen, wertschätzend damit umzugehen. Da kann das gelingen und ganz wichtig auch auf Fakten bleiben. Also ich versuche mich wirklich stark in Themen einzuarbeiten, in Sachthemen. Zum Beispiel das Thema Wald hat man in der letzten Sitzung mal. Also wie viel Waldbesitz hat Oberpfichtach, was ist der Wert, wie ist die Struktur, wie ist es zergliedert, einfach da Fakten zu haben, weil dann tut man sich in einer Diskussion viel leichter, wenn man faktenbasiert unterwegs sein kann. Also Vertrauen, Wertschätzung, aber auf Fakten basieren und nicht nur auf Emotionen. Das ist gerade in der Stadtratsarbeit ganz wichtig, weil da ganz viele Emotionen im Spiel sind. Die müssen auch da sein, aber immer wieder zurückholen und zu sagen, um was geht's eigentlich? Es geht immer um das Gestalten der Zukunft unseres Ortes und nicht um, wie soll ich sagen, persönliche Befindlichkeiten oder Amositäten, die halt vor 10 Jahren mal ausgetragen worden sind und bis heute immer noch lodern.
Ja, ja.
Also da wirklich das abholen, das ist mir wichtig.
Was ist denn so jetzt, sag mal, hat sich dein Bild gewandelt, also aufgrund der Tätigkeiten als Bürgermeister? Das heißt, wie viel deiner Zeit verbringst du mit welchen Themen? Hast du geglaubt, dass es ein bisschen anders ist im Verhältnis? Oder bist du da offen reingegangen und hast gemeint, okay, was kommt, das kommt? Oder wie ist so momentan dein Bild? Also blieb das Bild so, hat sich es verändert, positiv, negativ?
Also positives Bild, ich bin schon immer ein Mensch, der unglaublich gerne mit Menschen irgendwas macht. Also ich mag es weniger, mich 3 Stunden hinzusetzen und irgendwie was auszuarbeiten. Ich will mit Menschen sprechen und ich rede fast den ganzen Tag mit Menschen. Also das ist sehr positiv, das passt auch. Ich meine, was ich so ein bisschen geändert habe, was am Anfang ein bisschen eine Umstellung war, wie gesagt, das Thema Papier und dann auch zum Beispiel so Sachen wie ein kompletter Posteingang. Das ist so, dass es auch über den Tisch des Bürgermeisters läuft, alles, was in eine Stadtverwaltung reingeht. Läuft über den Tisch des Bürgermeisters. Da habe ich mir jetzt schon getraut, auch da mal was zu ändern. Ich habe gesagt, nee, das sollen bitte die Sachgebietsleiter oder Amtsleiter bekommen, die dafür verantwortlich sind, die es viel besser verstehen. Und wenn die der Meinung sind, das ist für mich wichtig, wir haben auch regelmäßige Schulfixtermine, dann können wir das da gerne besprechen. Aber aus meiner Sicht macht es in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr, dass der Chef quasi oben drüber steht, so als Chef oben auch noch.
Ja.
Und das macht, ich sehe mich hier unten, der dann auch die Fäden zusammenbringt, der die Leute verbindet und die Plattform schafft, dass gesprochen wird. Aber die Kompetenz, um in das Sachthema zu entscheiden, da gibt es andere Menschen, die es viel besser können als ich, die auch dafür ausgebildet sind.
Ja,
das habe ich zum Beispiel schon mal geändert. Erfahrung
und so weiter. Genau.
Ja, wirklich und auch aufgrund der Ausbildung.
Ja, absolut. Was ist denn so der Weg als Stadtverwaltung? Also wie willst du praktisch das als Dienstleistungszentrum, in dem sie praktisch fördern und aufbauen? Was sind so deine Wünsche für die nächsten 6 Jahre? Wo soll es wirklich hingehen?
Also Dienstleistungszentrum klingt vielleicht jetzt ein bisschen heftiger, weil wir bleiben schon eine Behörde und sind auch eine Behörde. Aber ich glaube schon, das Thema erstmal in Richtung Online-Services, denke ich, da muss mehr kommen. Und ganz wichtig ist auch Transparenz. Also Transparenz auch im Sinne von Entscheidungen, Transparenz auch im Sinne von Informationen, zum Beispiel Parkplatzregelung. Es gibt eine Parkplatzregelung, die kennen die wenigsten, aber das muss viel mehr transparent gemacht werden, muss auch verständlich gemacht werden, dass es Bürgerinnen und Bürger verstehen. Das ist für mich auch, also eine kluge Informationspolitik, die wirklich auch die Zielgruppen entspricht, das ist für mich auch ein moderner Dienstleister.
Wenn wir mal ganz kurz ein bisschen nochmal tiefer einsteigen bei einem Thema, was mich faszinierenderweise fasziniert, Thema Wasser. Das heißt, wir bekommen ich bin ja selber auch im Stadtrat und Teil deines Teams, und wir bekommen ja auch dann im Stadtrat, als Stadtbehörde, als Verwaltung, müssen wir uns mit sehr viel grundlegenden Dingen beschäftigen. Also mit Wasser, mit Abwasser, Straße, Wege und so weiter. Und da wird einem erst bewusst eigentlich, was Wasser für eine Bedeutung hat. Das zum einen, dass es überhaupt nicht diese Selbstverständlichkeit ist, Wasserhahn auf, Wasser raus, und was auch als Stadt für eine Verantwortung in deiner eigenen Wasserversorgung liegt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, was so ein vermeintlich, sogar nicht abwertend klingend, banales Thema wie Wasser eigentlich für eine Tragweite hat in einer Stadt.
Ja, also definitiv, das ist eines der Themen, die ich unterschätzt, aber die mir nicht so bewusst waren, so amtsantritt. Da hatte ich jetzt das Glück, dass ich auch alle Anlagen besichtigen durfte. Also ich schaue mir alle städtischen Einrichtungen an und auch das Thema Wasser und Abwasser und habe da eben gesehen, wie gigantisch der Aufwand ist, den wir auch betreiben, das, was dahinter steckt, wie hoch die Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, die das betreuen. Das war auch dann der Grund, dass man gesagt hat, das muss der ganze Stadtrat sich anschauen, was dahinter steckt. Und da können wir auch stolz sein auf das, was wir haben. Wir sind ja größtenteils autark in Oberpfichtach. Wir haben eigene Brunnen und eigene Quellen, um das Wasser zu versorgen. Aber das muss ja auch irgendwie am Schluss in der Dusche oder im Wasserhahn landen.
Ja,
und ich denke, da muss auch viel mehr sensibilisiert werden, den Bürgerinnen und Bürgern, wie wertvoll Wasser ist. Also Wasser heißt ja auch oft, Wasser wird das Gold der Zukunft werden. Das ist wirklich ein absoluter Grundstoff, den wir alle brauchen, um zu leben.
Ja.
Und da muss man, denke ich, mehr sensibilisieren, auch in die Richtung Wasser, Abwasser. Wie wichtig ist es für die Kommune, wie wichtig ist es für die Bürgerinnen? Und da muss man halt auch bereit sein, Geld zu investieren. Das ist auch Grundversorgung.
Also auch dem Wasser wirklich diese Wertschätzung auch zu geben, was es auch verdient. Also für viele ist es einfach für mich ja selber auch, glaube ich, zu selbstverständlich, wo es herkommt, wo es hinfließt und so weiter. Und wenn einmal ein Wasserrohrbruch ist, dann regen sich alle auf und sagen, das ist wieder eine Baustelle und so weiter. Also ich glaube, da hängt einfach viel, viel mehr dran als dieses oberflächliche Betrachten
nur
vom Thema Wasser.
Und teilweise ist die Infrastruktur halt auch alt. Also in jedem alten Haus, in jedem alten Auto kann halt mal was kaputt werden. Ja. Wasserrohrbruch ist immer ärgerlich. Definitiv, der Schaden ist groß. Aber es kann halt passieren. Da muss wirklich auch ein bisschen mehr Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, denke ich, da sein, wenn das halt passiert. Das macht ja keiner böswillig.
Ja.
Das ist halt einfach passiert. Aber da werden wir auch in den nächsten Jahren uns große Investitionen anschauen müssen, wie wir da uns weiterentwickeln können.
Mhm. Wenn wir ganz kurz auf eingehen, auf unsere Heimatstadt eben Oberfichtach, manche
Goldstück Bayern.
Goldstück Bayerns. Manche werden es ja vielleicht gar nicht kennen, ihr dürft es gerne googeln, liegt also in der östlichen Oberpfalz, eigentlich fast genau zwischen Schwandorf, Weiden, Cham, jeweils so ungefähr 40 Kilometer weg, tschechische Grenze knappe 25 Kilometer ungefähr. Auch eben genannt Goldstück Bayerns. Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, was heißt überhaupt Oberfichtach? Was hast du mit der Stadt vor? Wie willst du dir ein Bild prägen? Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen. Also was war Oberfichtach so für dich die nächsten 6 Jahre irgendwie werden soll, sage ich mal.
Ja? Also erstmal können wir in Oberfichtach extrem glücklich sein in der Lage, in der wir uns befinden. Also wir sind ja Garnisonsstadt. Wir haben eine Garnison, eine Bundeswehrgarnison bei uns in der Stadt. Wir sind Schulstadt, wir haben viele, viele Schulen. Wir haben sogar noch ein Krankenhaus, eins der kleinsten in ganz Bayern, das haben wir auch da. Also von der Infrastruktur her sind wir bestens ausgestattet. Wir haben einen gesunden Mittelstand, wir haben Einkaufsmöglichkeiten. Obwohl es so eine Mini-Stadt ist mit 5000 Einwohnern, sind wir bestens.
Ich kann noch kurz ergänzen, wir haben eine Arbeitsagentur.
Ja, genau.
Wir haben eine Zulassungsstelle.
Wie heißt die nochmal, die Arbeitsagentur? Also ich dachte, deine.
Diese typische Arbeitsagentur mit glaube ich, einer Dame im Vorzimmer und einem Berater, also alles sehr klein.
Ja, familiär.
Familiär. Da bis vor kurzem auch noch ein eigenes Amtsgericht in der vollen Funktion, kann man sagen. Geschuldet auch dem Altlandkreis Oberfichtach, glaube ich. Das ist dem, glaube ich, geschuldet. Ich sehe es auch, wir sind, glaube ich, in einer sehr liebenswerten kleinen Stadt, wenn man hier wohnt, lebt. Vielleicht sieht man es nicht immer mehr so im Großen und Ganzen. Wer zu uns reinkommt, ist immer überrascht, wie modern wir teilweise auch sind, auch unsere Gebäude und so weiter. Und wo geht es hin mit Oberfichtach? Also was sollte der Weg sein?
Also was wichtig ist, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, wir können sehr glücklich sein, wie wir dastehen. Und das habe ich bei vielen Hausbesuchen gemerkt, wie soll ich sagen, also diese Wertschätzung ist nicht immer gleich da. Also ganz wichtig ist mir auch mal, das geht von der Stadtverwaltung, Stadtrat aus, zu den Bürgern, das Thema Wir-Gefühl wirklich stärken. Also wir können erstmal stolz und dankbar sein für das, was wir haben. Und wir haben schon so viel da, was wir einfach nur nutzen müssen und die Potenziale heben müssen. Wir müssen jetzt nicht, ich habe jetzt da keine Idee, dass wir riesige Bauprojekte haben, dass wir Stadthallen bauen oder dass wir irgendwie Megasachen machen. Einfach mal dem Bewusstsein, was da ist, Aufmerksamkeit zu dem, was da ist und dann schauen, wie können wir das für uns nutzen. Also Thema Wir-Gefühl und auch immer so die Frage, was kann ich als Bürger für meine Gemeinde tun? Das, so eine Atmosphäre wäre mir recht, wenn wir da mehr in die Richtung kommen würden. Und dann können wir einfach die vielen Ideen und die vielen klugen Menschen, die wir da haben, wenn die sich zusammentun und gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kann das was werden, ohne dass wir da Megasachen machen.
Ja.
Klar ist auch, ein Industriestandort werden wir nie werden. Wir werden uns immer über das Thema extrem familiär. Familienunterstützung ist für uns wichtig. Über das Thema Wandern und Tourismus, da können wir uns abheben. Aber dass wir ein großer Industriestandort werden, das wird nicht passieren. Das wollen wir auch gar nicht.
Ja, das sind ja die Zeiten ja ein bisschen vorbei. Also wo kommen wir heute noch große Industrieflächen dazu, wirklich mit einem größeren Ausmaß? Merken wir uns dann auch, dass sehr viele, so wie du ja auch einer bist, zurückkommen.
Ja.
Das heißt, bei Thema Familiengründung, wo sollen die Kinder aufwachsen? Wir haben hier eigentlich, muss sagen, von der Grundschule mehrere Kindergärten, jetzt bald, sage ich mal, bis zum Gymnasium, Berufsfachschule. Also kannst du deine Kinder hier wirklich vernünftig aufwachsen lassen. Du hast, glaube ich, über 120 Vereine. Also dieses Thema Goldstück Bayerns, was ja der Bayerische Tourismus ja auch so uns betitelt, sage ich mal, kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich haben wir hier eine bisschen Goldhistorie auch im Umland.
Eine nicht nur ein bisschen, also wir haben Goldbergbau.
Tragfähige auch Historie dahinter und so weiter. Aber wir sind auch tatsächlich ein Goldstück, weil wir, glaube ich, alles da haben. Und natürlich, glaube ich, haben wir auch ein bisschen Leerstand in der Stadt, aber ich glaube nicht so extrem, wie man vielleicht ab und zu auch verteufelt oder ab und zu auch wirklich wahrnehmen möchte. Ja. Ich glaube, wenn man in das Stadtzentrum reinfährt, ist zwar nicht mehr die große Einzelhandel in der Stadt, wie nirgendwo.
Das wird doch nie mehr.
Also es sind viele Firmen trotzdem da, ansässige Dienstleister und so weiter. Also trotzdem einfach sehr, sehr angenehm, sage
ich mal. Und ich denke auch, die aktuellen Trends, das Thema Regionalität, das Thema Entschleunigung, das Thema Digitalisierung und mobiles Arbeiten. Also weiß ich jetzt wieder von Siemens zum Beispiel, da geht man jetzt auch in die Richtung zu sagen, 3 von 5 Tagen, glaube ich, war so die grobe Regel, kannst du mobil arbeiten, suchst du aus, wo du bist.
Ja.
Das ist ein Megatrend für uns, der uns der uns zugutekommt. Ja. Und weil du gerade gefragt hast, perspektivisch, ich denke, da kann man auch Büroräume oder Möglichkeiten schaffen, wo solche Pendler, die hier leben wollen, weil es hier nämlich viel lebenswerter ist als in der Großstadt, die hier leben wollen, aber ihren Job doch in München, Nürnberg, Tokio, keine Ahnung wo haben, denen auch eine Umgebung zu geben, dass sie nicht im Haus arbeiten müssen, sondern wirklich auch vielleicht in einer Stelle in Oberfichtach, in einem Büro oder in einer Geschäftsmöglichkeit, die modern ist, die neu ist, wo eine gute Infrastruktur ist, da ist, um einfach ein mobiles Arbeiten dazu machen. Ja, also solche Ideen sind durchaus da und ich glaube auch, dass der Trend hingeht für Bürojobs. Ja. Und natürlich das starke Handwerk, das wir in Oberfichtach haben, das werden wir auch weiter ausbauen. Und ganz wichtig, jetzt muss ich noch eins sagen, perspektivisch, du hast gesagt, wir sind eine Schulstadt, wir haben viele Schulen, wir haben knapp 1000 Schüler jeden Tag in Oberfichtach. Da ist auch eine Vision, die wirklich denen schmackhaft zu machen, die für die Heimat zu begeistern. Wir bilden so viele aus und es wäre schade, wenn dann nur ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil davon wirklich hier bleibt und hier die Familie oder einfach den Lebensmittelpunkt kommt. Ja, da bin ich auch stark dafür, die an uns zu binden und mit ihnen gemeinsam das zu gestalten. Mit neuen Lebensentwürfen, mit neuen Ideen, Gestaltungsideen, mit neuen Businessmodellen. Da gibt es ja so viele Ideen, was wir aus dem Land hier machen können.
Ja, absolut. Jetzt warst du ja nicht nur eben bei deinem vorherigen Arbeitgeber, sondern jetzt auch wieder bist du eigentlich eine Führungskraft. Mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Bürgermeister, bist du Chef? Hast du schon ein bisschen was gesagt, wo du dich überhaupt denn siehst als Chef?
Ich war also, davor auch Chef.
Ich war auch davor Chef. Aber also nehmen wir mal Führungskultur. Wie siehst du Führung jetzt oder auch künftig? Wie hast du für dich praktisch die Führungsrolle definiert? Hast du einen Mentor gehabt, wie du praktisch führen möchtest? Es gelingt dir ja offensichtlich, dass du Teams begeistern kannst. Was ist für dich eine Führungskultur? Wie würdest du das für dich erklären?
Also Führungskultur, beim Wichtigsten ist bei mich Führung wirklich das Thema Vertrauen. Das ist das A und O. Und ich hatte tolle Mentoren bei meiner Siemens-Laufzeit. Meine Chefs, die ich hatte, die haben mich wahnsinnig geprägt, konnte ich ganz viel lernen. Und ich hatte auch das Glück, dass es meine Chefs erkannt haben, dass, wie soll ich sagen, dass ich da Affinität zum Thema Führung habe. Ich durfte auch natürlich sehr viele extrem gute Seminare besuchen, um mich einfach davor zu bilden und
auch zu finden dann
als Führungskraft. Ne? Also das ist da wichtig. Wie gesagt, das Thema, was ich dann persönlich versuche zu leben, das Thema Vertrauen. Weil ich sage, wenn mich ein Mitarbeiter nicht gehen will, dann ist es egal, ob er jetzt hier sitzt oder irgendwo. Das ist ganz schlecht, wenn keine Vertrauensbasis da ist. Und wirklich auch Eigenverantwortung. Menschen entscheiden zu lassen, die sich auch besser auskennen und das dann auch anzunehmen. Und nicht immer ein Overruling zu machen, sondern zu sagen, okay, wenn das die Fachmeinung ist, schauen wir uns das an, das wirklich ernst zu nehmen. Das ist für mich Führung. Und auch den Freiheit zu lassen. Also nicht ein Korsett reinzwingen, sondern wir wollen ja eigenverantwortlich Menschen, die kreativ mitdenken. Mir bringt ja keiner was, der Dienst nach Vorschrift macht.
Ja. Was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, weil natürlich viele aus einer sehr, sage ich mal, vermeintlich älteren Führungskultur, wenn man es überhaupt Führungskultur nennen kann, kommen. Das heißt, viele werden da erst einmal auch wahrscheinlich sehr skeptisch einer modernen Art und Weise sein, oder? Also wie ist es so?
Ich glaube gar nicht, dass es mit alter Führungskultur zu tun hat. Das ist eine Lebenseinstellung. Mhm. Also will ich mein Leben, da geht es ja schon los, will ich mein Leben aktiv in die Hand nehmen oder lasse ich es einfach runterplätschern und schaue mir an, was er kommt und mache das, was mir jemand sagt. Die Menschheit entwickelt sich auch mehr, oder zumindest die westliche Zivilisation, denke ich, schon mehr in die Richtung auf zu sagen, wir nehmen es aktiv an, wir wollen mündig sein, wir wollen uns das mit dem Thema auseinandersetzen, nicht bloß das machen, weil es einer sagt.
Ja.
Und das versuche ich halt auch zu sagen, oder das versuche ich zu leben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Thema auch das Thema Kultur allgemein, wenn man es mal ein bisschen übergreifender betrachtet. Wir leben jetzt wahrscheinlich schon in einem Örtchen, wo wahrscheinlich die Welt noch ein bisschen, normal, also irgendwie normaler, glaube ich, könnte man das beschreiben, wenn man
sich... Was ist normal?
Was ist normal? Ja. Wenn man sich aber heute mal viele Nachrichten anschaut, wie es auch teilweise in Städten zugeht, momentan auch diese, oftmals angesprochene Spaltung der Gesellschaft, sage ich mal. Wie siehst du dieses Thema? Wenn du bist jetzt in der Politik, du bist also wirklich eigentlich voll an der Basis, weil natürlich die Kommunen das Wichtigste im direkten Umfeld wegentscheiden oder mitentscheiden. Aber wie siehst du praktisch das ganze Thema, was momentan auf uns zukommt? Mit Corona, die Unruhe, werden manche ihre Jobs noch verlieren? Wie geht es praktisch weiter? Kommt die zweite Welle? Also wie siehst du praktisch allgemein momentan dieses ganze Thema Gesellschaft? Ich glaube, wir sind noch ein bisschen verwöhnt bei uns in der Region. Bei uns ist es alles noch sehr, sehr wohl, ich will sagen, wohlhabend, aber es fühlt sich alles noch sehr, sehr sicher an. Wir fahren zum Einkaufen, lassen die Autos offen stehen, lassen die Fenster offen stehen, Kinder gehen mittlerweile zur Schule ohne Probleme. Aber wie siehst du das allgemein momentan, diese ganze Lage, die wir eben, sage ich mal, auch draußen lesen und wahrnehmen?
Also allgemein hast du recht, ist es bei uns wirklich noch sehr angenehm. Zu leben ist auch die Familiarität,
die wir haben.
Die Welt noch in Ordnung.
Wir sind die Welt noch in Ordnung.
Genau. Das ist auf jeden Fall bei uns sehr stark ausgeprägt und ist auch gut, das sollte man auch erhalten. Das Thema Corona, ich habe bei den Abschlussklassen war ich auch, bei den Abschlussschülern. Und Ich habe versucht, in meiner Rede nichts über Corona zu sagen. Ja. Gar nichts. Ja. Weil mich nervt das Thema jetzt schon langsam. Also ich bin ein Freund davon, das ist eine Bedrohung, die ist da. Das müssen wir auch aktiv an. Wir müssen auch die Regeln einhalten. Aber es bringt jetzt nichts immer zu jammern und zu sagen, das wird jetzt alles schlimm. Das ist jetzt einfach die Herausforderung, vor der wir stehen. Die nehmen wir an, die packen wir auch. Und es gibt auch was Positives an dem Ganzen. Also viele sagen auch, Mensch, dieser Lockdown, das wir hatten, habe ich erst mal gemerkt. Also ich muss mich mit mir selber mehr auseinandersetzen, mit meinem Partner, mit meiner Familie. Das ist auch was Gutes.
Ja.
Diese Rush-Hour oder dieser Drang, ständig unterwegs zu sein, ständig was zu machen, das ist entschleunigt worden. Ja. Das finde ich wirklich gut. Ich glaube, da hat man sich wieder ein bisschen mehr bewusst gemacht, was einem wichtig sein sollte. Zurzeit geht natürlich das fast wieder in eine andere Richtung. Also nach dem Lockdown waren viele eingesperrt sozusagen und haben sich wieder gefreut, rauszukommen. Aber ich hoffe schon, dass ein bisschen mehr Entschleunigung und ein bisschen mehr Fokussierung einfach da ist. Das ist ganz wichtig aus der Zeit. Und einfach, ich versuche für mich, ich bin jetzt blauäugig und naiv und sehe alles positiv, aber immer zu schauen, was ist denn die Chance jetzt in der Situation? Und die Chance ist schon zu sagen, ich strukturiere mal ein bisschen um in meinem Leben, muss wirklich alles so sein, wie es bislang war. Bin ich richtig unterwegs? Schritt zurück, gehen mal andere Perspektive auf mein eigenes Leben zu schauen.
Ja.
Da war Corona eine Hilfe.
Was bleibt sonst? Man kann jetzt beispielsweise was raus machen oder halt dann in der Lage verweilen. Und ich finde es auch ein riesen Debakel, um unsere Schule zu verabschieden mit dem Zubegriff, sage ich mal, Covid-Jahrgänge.
Ja.
Ne? Also es ist oft, die praktisch davor Jahre nichts gelernt haben und jetzt praktisch wegen da 3 Monaten irgendwie andere Menschen geworden sind. Ne? Also finde ich schon sehr, sehr
frustrierend. Ich muss nicht darauf eingehen, wie schlimm die letzten Wochen waren, weil, sagen wir uns mal ehrlich, das war für alle schlimm. Das war für alle, die an den Kassen saßen, schlimm. Das war für alle, die in Pflegeheimen oder Krankenhäusern waren. Ja, ja. Das war für die Familienväter und Familienmütter schlimm. Das war für die Lehrer schlimm. Das war für alle Berufsgruppen. Ja. Für alles, was es gibt, war es schlimm.
Ja, ja.
Den vorsetzen wir jetzt alle.
Diesen Begriff schon zu prägen, finde ich halt immer sehr, sehr, das Wort von dir gelernt, befremdlich. Ein super Wort.
ist aber einfach, nicht ein Wort von mir.
Weil es dann einfach sehr, ich würde sagen, einfach unfair ist, diesen Jugendlichen gegenüber. Und wir haben ja diesen Podcast ja bewusst auch jetzt sehr, sehr später gestartet, weil wir eben nicht in diese typische Corona-Zeit starten wollten, weil ich glaube, da gibt es genügend Themen dazu. Ich glaube, das können wir ein bisschen dann vernachlässigen.
Also, was ich nochmal sagen wollte, Fakt ist, ernst muss man es nehmen. Man muss auch Mut beweisen.
Ja.
Wir haben auch Mut bewiesen mit der Freibadöffnung. Wir haben einen Marktsonntag gemacht. Das war auch Mut.
Ja.
Aber wenn ich strukturiert angehe und wenn ich schaue, was sind die Regeln und wie kann ich es einhalten, dann geht es auch. Weil die größte Aussage und die größte Ausrede zurzeit ist einfach, wegen Corona geht's nicht. Das ist ganz einfach und ich habe ganz viel Arbeit weg.
Ja, ja,
aber das ist nicht Sinn und Zweck.
Ja, und jetzt dann wieder aufzuholen, ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja.
Da verlierst du aber das Wirgefühl, du verlierst auch die Menschen wieder, verlierst vielleicht sogar ein bisschen auch das Vertrauen und so weiter. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ja. Wir kommen ganz kurz zurück auf das Thema Führungskultur, weil wir eine Frage immer bekommen von deinem Vor-Podcast-Gast. Grüße an den Axel von den Unicorns. Eine Frage, die hat es in sich. Ich hoffe, ich bringe sie auch richtig zusammen vom Axel. Wir können gerne darüber reden, weil es, glaube ich, ganz spannend ist, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung ist in Unternehmen, aber vielleicht auch in Familien, auch in Teams, in Sportteams oder wie auch immer. Die Frage vom Axel war: Wie entdeckst du die Motivationsstruktur deines, ich sag's mal, Teams? Wie setzt du praktisch diese Struktur ein und wie schaffst du praktisch den Spagat zwischen Fördern und Fordern?
Das sind ja 3 Fragen.
Pass auf, geht weiter.
Okay.
Und zwar so, dass es am Ende des Tages, ich nenne es mal so, mit bestem, ich glaube, ist auch oft von dir ein Lieblingssatz, mit bestem Wissen und Gewissen funktioniert. Also eben nicht diese Ego-Show, sondern einfach, wann klappt es denn wirklich, dieser Spagat, und sagen, hey, ich bin da ein toller Chef, ich glaube auch, dass wir tolle Kultur haben, und dann sagen 80% der Mitarbeiter, das kannst du vergessen, diesen Saftladen. Ne? Also wie entdeckst du solche Motivationsstrukturen und dann den Spagat zwischen Fördern und Fordern?
Also jetzt muss ich ein bisschen überlegen, also ich fange an mit Motivationsstruktur.
Ja.
Das ist ein hochtrabendes Wort, Motivationsstruktur. Also im Schluss gibt es immer um Menschen. Und das war bei Siemens und hier jetzt auch gleich, also gemeinsame Ziele mit Menschen erreichen, Und da muss man versuchen, den Menschen ernst zu nehmen und zu verstehen. Das ist wieder das, was ich am Anfang schon sagte, das Vertrauen aufbauen, erstmal den Menschen zu verstehen. Wenn ich weiß, wie ein Mensch, was ihm wichtig ist im Leben, was ihm weniger wichtig ist, dann ist man schon relativ nah an der Sache Motivation. Was will der und warum macht er das?
Ja.
Motivationsstruktur. zu ergänzen. Also das war das eine. Was war der zweite Teil dann der?
Wie setzt du praktisch schon diese Struktur ein? Also praktisch, wie geht es dann damit um, dass du eben, weil du brauchst ja ein Leistungsumfeld, du musst die Herausforderungen meistern. Und es geht eben mit einem sehr fordernden Umfeld. Aber wie schaffst du den Spagat zwischen fördern, also die Menschen auch wirklich wahrscheinlich zu erkennen, ihn beim Schmidt zu nehmen, aber auch in seine Leistung zu bringen am Ende des Tages?
Also in seine Leistung bringen, das klingt auch ein bisschen schlimmer. Also ich sage immer erstmal, die Leute eigenverantwortlich arbeiten lassen, dass die auch mit dabei sind, selbst Vorschläge bringen. Und was ich gar nicht mag, ist, wenn jemand mit Problemen zu mir kommt. Ja. Also es ist wichtig, auch Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zeitnah zu treffen. Aber mir bringt es nichts, wenn jemand mit seinem Problem, über das sprechen wir natürlich. Und um erstmal darüber zu sprechen, ist okay, aber dann zu sagen, das Problem mache ich jetzt zu deinem Problem, das bringt nichts. Wir müssen wirklich dann Optionen haben, wie können wir entscheiden. Und da ist auch wichtig zu entscheiden. Und ist es auch ganz wichtig, auch ehrlich da zu sein und sagen, wenn was nicht geht, auch das klar sagen, es geht nicht. Muss man natürlich begründen, warum es nicht geht, aber das auch ganz schon auch klar sagen, das geht und das geht nicht. Mhm. Das ist ganz wichtig und ich denke, das macht auch Führung mit aus, da windet man sich manchmal und dann nehme ich Gespräche, sind immer blöd. Mhm. Aber auf so ein Gespräch muss man sich vorbereiten und das muss man auch durchziehen. Das ist einfach die Fairness dann gegenüber dem Mitarbeiter auch, das zu sagen, weil wenn man es nicht sagt, dann weiß er es ja nicht.
Ja. Boah, was mir aber aufgefallen ist in deiner Wahlwerbezeit, wo du auch schon immer sehr ehrlich warst und eben nicht alles versprochen hast, sondern immer gesagt hast, Leute, das geht nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das auch gehen soll in dem Sinn. Und wenn es mir annähernd eine Chance gibt, es zu tun, dann schauen wir uns das definitiv an.
Ja.
Und dann wird es eben komplett neu bewertet dann in dem. Das war einfach immer sehr imponierend. Also das Fördern und Fordern im Einklang, im Spagat zu bekommen.
Eins habe ich noch, was ich ergänzen will, was mir auch wichtig ist, auch das Thema aktives Zuhören. Mhm. Also ich versuche immer, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, das auch nochmal dann in eigenen Sätzen, in eigenen Worten zu wiederholen und so zu fragen, habe ich es richtig verstanden? Also es bringt erstmal Zeit in so ein Gespräch natürlich auch und es macht dann schon klar, dass wir beide über das Gleiche sprechen. Mhm. Weil Sender, Empfänger, die ganzen Sachen, denke ich, kennt jeder.
Ja.
Das ist immer anders, wie man sagt, was der andere annimmt. Mhm. Aber immer wieder zu schauen, sprechen wir wirklich über das Gleiche. Und das fällt mir ganz oft auf, man unterhält sich, aber man spricht total aneinander vorbei.
Ja, und ich glaube auch, und das ist, was mir in meinem Job immer wieder auffällt, und ich glaube, das ist auch wirklich das, was mir verloren geht. Wenn du gesagt hast, dieses Ernst zu nehmen, dieses Zuhören und auch diesen Menschen im Ganzen anzusehen. Ich glaube, ein Mensch weiß, wenn du ihn jetzt wahrnimmst in dem Raum oder nicht wahrnimmst in diesem Raum. Das Wahrnehmen ist meistens sehr anstrengend.
Ja.
Und ich glaube, dass deswegen auch das nicht mehr so oft getan wird. Also wie oft geht auch zum Beispiel eine Führungskraft in einen Raum rein und sagt nicht guten Morgen oder sieht dich einfach auch mal nicht in diesem Raum. Und ich glaube, da machst du bei deinem Gegenüber so viel kaputt.
Ja.
Vertrauen, Wertschätzung und so weiter. Das heißt, ist dann am Ende des Tages diese, heute nennt man es ja Achtsamkeit wahrscheinlich, als einer der großen Wörter, großen Dings. Aber ist es anstrengend?
Ja.
Muss es anstrengend sein?
Es muss anstrengend sein, weil es einfach, wenn es miteinander passen soll, muss es anstrengend sein. Und es ist anstrengend, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Nur wenn, wir sitzen jetzt gerade auch hier und Handys sind weg, Tablets sind weg, wir konzentrieren uns auf uns. Wir sind jetzt hier die Stunde hier in dem Raum und sprechen über uns.
Ja.
Und das ist mit Mitarbeitern genau das Gleiche.
Ja.
Und wenn es nicht passt, kann er sagen, du, ist gerade schlecht, ist mir aber wichtig, deine Meinung ist mir wichtig, lass uns einen Termin ausmachen, dann sprechen wir drüber, dann kann ich mich ein bisschen vorbereiten.
Mhm.
Das versteht jeder. Aber wirklich, Achtsamkeit stimmt, das haben wir noch gar nicht geprägt, das Wort, aber das ist ja auch Aufmerksamkeit und wirklich die Zeit nehmen, mit dem Menschen zu sprechen.
Ja, und es ist auch, ich glaube, dieses Ernstnehmen, dieses, ich merke es mir, wir haben oftmals zwei, drei Workshops, Seminare, Termine am Tag, wo du halt, sage ich mal, höchst empathisch reingehen musst und danach bist du fertig mit der Welt.
Ja.
Ne? Also ich bin immer so überrascht, ich immer, gehst du es mir so, dass dabei mir die Kraft fehlt, aber du gibst dann einfach komplette Energie ab.
Ja.
Ne? Aber trotzdem merkst du in dem Moment, es tut sich was. Und ich glaube, die Zeit müssen wir uns allgemein wieder mehr nehmen. Wir nehmen uns die Zeit praktisch nicht mehr.
Ja.
Das heißt, teilweise daheim in der Familie, sei es im Umfeld, im Direkten, im Ehrenamt, im Job, bei den besten Freunden, besten Bekannten, weil es eben anstrengend ist.
Ja.
Ne? Und ich glaub,
es ist anstrengend, aber langfristig erfolgreich.
Ja.
Das ist nämlich der große Punkt.
Ja. Und auch echt erfolgreich. Ne?
Und also echt
nicht
erfolgreich.
Nicht gespielt.
Taktisch,
genau. Ist es Überzeugungstäter gemacht.
Genau. Einfach, ne? Und immer wieder zu sagen, also, weil du sagst Taktik, ich bin eher der Strategie, also so sehe ich es eher. Also was ist das große Ganze, wo will ich hin?
Ja.
Und dann, die Schritte kommen dann, aber ich muss wissen, wo ich hin will.
Ja,
und dann schaue ich mir, wie ich es mache.
Das ist auch nicht falsch. Also Taktik ist ja auch wichtig oder auch Strategie. Ich bin auch ein Stratege, auch wichtig. Aber halt, es ist immer so, macht man es fürs Ego, macht man es für das Gewissen.
Genau.
Ich glaube, das ist so dieser Unterschied, wo es dann ins Gute oder Schlechte praktisch in dem Sinn übertritt, sage ich jetzt einmal. Genau, dann letzte Frage.
In dem, aus dem Teil, der,
also
viel, viele, viele Grüße an, wer war es nochmal?
Axel von Unicorns.
Okay, viele Grüße zurück, ganz schön challenge hier.
Dann letzte Frage eben zu ergänzen. Also wir haben den Spagat, fördern, fordern, ja, ernst nehmen, zuhören und so weiter. Und dann kommt eben die ergänzende Frage, wahrscheinlich schon beantwortet, wie du es schaffst, dass es praktisch dann positiv funktioniert. Das heißt, du kannst sie auch, auch wenn du es wirklich nicht möchtest, aber diese von einem Menschen Leistung abzuverlangen, in Anführungszeichen Leistung abzuverlangen. Das kann man ja tun mit Druck oder halt wirklich ihm ein Umfeld zu erschaffen, wo es ihm leichter fällt. Aber wie schaffst du praktisch das, dass es funktioniert im besten Wissen und Gewissen?
Also es ist eine Mischung. Druck ist auch manchmal notwendig. Mhm. Ich glaube, ich kenne mich selber aus dem Leben, ein gewisser Termindruck schadet manchmal nicht, um es ein bisschen prägnanter zu machen. Aber 90% ist für mich Atmosphäre und Kultur. Mhm. Das ist das A und O, wirklich das so zu schaffen, dass die Leute begeistert sind und auch mitarbeiten wollen. Das ist das A und O. Was noch mal kurz die Frage, war das dann richtig?
Dass es wirklich positiv funktioniert,
ja, meine Sache. Genau, da wollte ich nur sagen, positiv, ich bin halt ein lebensfroher Mensch und bin positiv. Ich stehe früh auf und pfeife, manchmal zum Leiden meiner Frau. Aber ich bin halt.
Grüße!
Grüße. Aber ich stehe halt einfach auf und bin gut drauf. Und das zieht sich bei mir den ganzen Tag durch, da kann jetzt auch nichts ändern. Das ist einfach so.
Ich kann es nicht ändern.
Ich will es auch nicht ändern. Aber das versuche ich halt einfach auch zu leben.
Okay. Unser Podcast heißt ja auch Be Proud.
Ja.
Ne? Bist du doch in dem Thema dann, weil wir uns ja ab und zu sehen und kurzschließen, doch näher dran, was es bedeutet. Kannst du mir vielleicht sagen, wann du zum letzten Mal auf irgendjemand oder auf irgendetwas richtig stolz warst?
Ich bin ständig stolz. Ja, wirklich. Also ich bin auf meine Familie stolz. Jetzt kann ich ja auch sagen, weil wir erwarten nochmal Nachwuchs. Ich bin auf meine Frau ganz stolz, dass sie das gerade echt managt in die letzten, seit Amtsantritt. Das ist natürlich schon die Herausforderung, haben wir gerade schon gesprochen über Zeit, aber die macht das alles, die steht dahinter. Ich bin stolz auf unser Team, das wir haben, dass wir diesen Drive aus der Wahlwerbezeit mitnehmen konnten. Das ist einfach schön. Also ich habe viele Momente, wo ich mich einfach freuen kann.
Ja,
das ist für mich Stolz und Freude.
Ja. Jetzt darfst du abschließend, wir sind glaube ich jetzt sehr, sehr gut in der Zeit, abschließend darfst du deinem nächsten Podcast-Gast eine Frage stellen. Du weißt jetzt nicht, wer kommt. Weiß es tatsächlich nicht. Ja. welche Frage im Rahmen von Be Proud, Kultur, Menschen, Führungskräfte, Markenbildung, Markenkultur, wie auch immer, welche Frage würdest du gerne deinem nächsten folgenden Gast im Podcast stellen? Mhm.
Das ist eine politische Frage, die ich in die Richtung drücke. Weil als Bürgermeister ist mir auch wichtig, an den Menschen nah dran zu sein. Und da würde mich auch interessieren, weil es vielleicht auch eine Führungskraft ist, ich weiß nicht, wer es ist, ist egal, kann jeder beantworten. Wie können wir die Atmosphäre noch besser gestalten, dass wir wirklich das Wir-Gefühl auch wieder mehr ermitteln, dass wir wegkommen, die Jammerer gibt es immer, aber dass wir wirklich schauen, dass wir die Menschen motivieren, auch zu sagen, Richtung Gestaltung zu denken, positiv zu denken und auch immer ein bisschen mehr reinbringen in die Gesellschaft. Was kann ich denn für meine Mitmenschen tun? Was kann ich für meine Heimat tun oder was kann ich für meinen Wohnort tun? Mhm. Von dem Forderungsdenken wegzukommen, sondern eher zu sagen, wie kann ich mich einbringen? Also so ein bisschen in der Gesellschaft auch das zu forcieren. Was können wir da gemeinsam tun, damit diese Atmosphäre, diese Kultur besser gelebt werden kann?
Und du hast dich wegen der schweren Frage davor beschwert.
Stimmt, aber warum soll es meinem Nachfolger leichter gehen?
Genau, das glaube ich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, weil es für dich jetzt eine spannende Zeit ja auch ist, die nächsten Monate und Jahre, wir wirklich versuchen, diesen Podcast jetzt mal zumindest mittelfristig am Leben zu erhalten.
Ja.
Das heißt, wir werden dich sicherlich wieder einladen.
Gerne,
freue ich mich. Und dann, glaube ich, nur zu sprechen, es kann in einem Jahr, in zwei Jahren sein, zu schauen, was tut sich.
Ja.
Bleibt ein Optimismus, ne? Was kannst du verändern, was kannst du entwickeln? Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Ja, ansonsten, Rudi, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist auch momentan sehr begrenzt mit sehr vielen Terminen. Aber Zeit, glaube ich, kann man sich immer nehmen. Und ich glaube, wir beide uns sprechen, haben immer gute Gespräche im Raum.
Definitiv.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir erstmal eine gute Amtszeit. Viel Glück für den Nachwuchs, der natürlich bald hoffentlich gesund da ist, sage ich jetzt mal. Und wir sehen uns ja wahrscheinlich bald wieder.
Sicher.
Alles klar, Rudi, vielen Dank.
Vielen Dank, Marco. War für mich eine wertvolle Zeit, die mit dir gesprochen
hat. Danke dir.
Danke. Ciao. Ciao.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.